Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Lennart Pyritz. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Ich hatte 2020 mich typischerweise wie immer abgetastet. Ich hatte mal so einen Hodenkrebsbeitrag gesehen, dass das besonders junge Männer betrifft. Und da in meiner Familie schon ziemlich viel Krebs vorkam, war es für mich dann, okay, ich will mich auch regelmäßig abtasten. Und dann hatte ich so einen Knubbel am Hoden gespürt, wo ich mir schon gedacht habe, der sollte da eigentlich nicht sein.
Und in diesem Fall, von dem wir später noch mehr hören werden, hat sich der Verdacht bestätigt, Hodenkrebs. Anders als die meisten Krebserkrankungen trifft er vor allem junge Menschen. Bei Männern zwischen Mitte 20 und Mitte 40 ist es die häufigste Krebsart. Mit etwas mehr als 4000 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland gehört Hodenkrebs insgesamt zu den eher seltenen Tumoren. Es gibt aber Faktoren, die das individuelle Risiko erhöhen können. Eine familiäre Veranlagung zählt zum Beispiel dazu. In jedem Fall sollten Männer sich regelmäßig abtasten, denn früh erkannt liegen die Heilungschancen bei Hodenkrebs bei über 90%. Wie sich dieser Krebs bemerkbar macht, welche Ursachen dahinter stecken, wie therapiert wird und was die Diagnose für das Leben der Betroffenen bedeutet, zum Beispiel auch für die Familienplanung. Darum geht es heute in der Sprechstunde bis 11.30 Uhr. Sie können sich wie immer daran beteiligen, Fragen stellen oder Erfahrungen schildern. Entweder indem Sie unter dieser Telefonnummer anrufen, 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie zurückgerufen werden möchten, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer mit in die Mail. Ab ungefähr 10:45 beantworten wir dann Ihre Fragen hier in der Sendung. Direkt nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr hören Sie davor die aktuellen Informationen aus der Medizin. Wir blicken auf den Entwurf für längerfristige Corona-Impfempfehlungen, den die STIKO vor einigen Tagen vorgelegt hat, und fragen, wie es insgesamt mit der Impfstoffentwicklung gegen Covid-19 weitergeht. Und wir berichten über eine Studie, für die Familien zum Abendessen ins Labor gebeten wurden, um dort zu untersuchen, wie die Länge einer Mahlzeit das Essverhalten der Kinder beeinflusst. Jetzt aber erstmal zum heutigen Schwerpunktthema. Dafür ist aus Mannheim Professor Maurice Stefan Michel zugeschaltet, Direktor der Klinik für Urologie und Urochirurgie am Uniklinikum Mannheim und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Hallo, Herr Michel.
Guten Morgen, Herr Pyritz.
Guten Morgen, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herr Michel, um erstmal die Dimension der Krankheit nochmal abzustecken. Wie groß ist das Risiko für einen Mann im Lauf seines Lebens, an Hodenkrebs zu erkranken?
Die Erkrankungsrate für Hodenkrebs sind etwa 10 pro 100.000 Einwohner. Damit ist der Hodenkrebs eine eher seltene Krebserkrankung. Er macht 1,6% aller Krebsneuerkrankungen in etwa aus. Und wir haben in Deutschland 4.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Mhm. Das kann man auch auf die Schweiz übertragen. Bei dem deutlich kleineren Land, Faktor 10, haben wir hier 400 Neuerkrankungen zu verzeichnen.
Bevor wir darüber sprechen, was bei Hodenkrebs im Körper passiert, können Sie einmal ganz kurz beschreiben, wie diese Geschlechtsorgane, die Hoden, überhaupt aufgebaut sind und welche Funktion sie haben?
In der Embryonalentwicklung sind die Hoden eher im hinteren Bauchbereich angesiedelt. Dort entwickeln sie sich, dann gehen sie durch den Leistenkanal und kommen dann ja außen im Skrotum, im Hodensack, zu liegen. Sie sind aufgebaut durch das Hodengewebe, das ist Keimepithelgewebe, aus dem die Keimzellen dann und die Spermien entstehen in einem Reifeprozess. Diese werden dann abgegeben in den Nebenhoden, der seitlich neben dem Hoden liegt. Dort werden sie gespeichert und werden dann über den Samenleiter durch die Leiste runterziehend zur Prostata beim Samenerguss in die Harnröhre transportiert und darüber hinaus dann abgegeben.
Was genau passiert jetzt dort beim Tumorwachstum in einem Hoden? Welche Gewebe betrifft das meistens?
Das betrifft das Keimgewebe, also das eigentliche Hodengewebe. Hier kommt es zu einer Entartung und zu einer unkontrollierten Zellvermehrung. Man unterscheidet hier zwei wesentliche Gruppen bei dieser Entartung. Das eine sind die sogenannten seminomatösen Keimzelltumore. Das andere sind die nicht seminomatösen Keimzelltumore, die pathologisch unterschieden werden können, die aber auch wichtig sind hinsichtlich der therapeutischen Strategien und auch hinsichtlich der Prognose bei den Patienten von Bedeutung sind. Generell kann man sagen, die nicht-seminomatösen Keimzelltumore sind etwas ungünstiger als die seminomatösen Keimzelltumore.
Auf diese Unterscheidung und auch die Therapie werden wir im späteren Verlauf der Sendung noch eingehen. Was sind denn erstmal typische Symptome, an denen sich Hodenkrebs erkennen lässt? Woran merke ich als Betroffener, dass etwas nicht stimmt?
Wenn man die Hoden selbst nicht abtastet, dann wird das häufig erst bei einer relevanten Größenzunahme vom Betroffenen festgestellt. Es kann teilweise zu ziehenden Schmerzen am Hoden oder zum Druckgefühl kommen. Es ist eher selten. Am Anfang ist es tatsächlich häufig eine schmerzlose, knotige Veränderung, die am Hoden selber zu tasten ist. Also nicht an der Haut und auch nicht am Nebenhoden, sondern am Hoden unmittelbar zu tasten ist. Tasten kann man es in der Regel, wenn es so die Größe eines Kirschkernes hat, dann beginnt es, dass man das tasten kann. Und deswegen ist die Selbstuntersuchung eine der Möglichkeiten, die Veränderung frühzeitig feststellen lässt.
Wie oft sollte man denn so eine Selbstuntersuchung durchführen und ab welchem Alter?
Sinnvoll ist das nach der Pubertät im Erwachsenenalter und dann sind die Intervalle sicherlich sinnvoll, wenn das einmal in 4 bis 6 Wochen der Fall wäre.
Was ist denn über die Ursachen oder mögliche Risikofaktoren für Hodenkrebs bekannt? Ich habe in der Anmoderation schon kurz erwähnt, dass es da eine genetische Komponente bzw. eine familiäre Häufung gibt, die da ein Fall oder ein Faktor sein könnte.
Genau, einer der möglichen Risikofaktoren, an einem Hodenkrebs zu erkranken, ist es, wenn eine familiäre Vorbelastung da ist. Wir wissen, dass wenn Väter einen Hodenkrebs hatten, dann ist das Risiko für die männlichen Nachfahren etwa 6-mal so hoch wie für die Normalbevölkerung. Ein anderer Risikofaktor ist, wenn die Hoden nicht in den Hodensack sich herunterentwickeln, sondern in der Leiste zum Beispiel oder im Körperinneren liegen bleiben. Dort sind andere Temperaturverhältnisse. Und diese leicht erhöhte Temperatur tut dem Hoden nicht gut. Deswegen sollte darauf geachtet werden, dass bei Kindern die Hoden tatsächlich auch im Hodensack zu liegen kommen. Und wenn sie dort nicht zu liegen kommen, dann muss man auf die Suche gehen, wo die Hoden sind und entsprechend die Hoden mobilisieren und idealerweise in den Hodensack hinunterbringen. In wissenschaftlicher Diskussion ist der mögliche Einfluss von Östrogen aus der Umwelt. Man kann beobachten, dass Trinkwasser etwas höher belastet ist mit Östrogen. Das kommt mutmaßlich durch Abbauprodukten von Medikamenten. Aber das ist erst im Beginn der Forschung. Da gibt es noch keine genauen Erkenntnisse. Also die genetische Veranlagung und der Hodenhochstand, das sind im Moment die beiden Risikofaktoren, die klar identifiziert sind.
Jetzt haben wir vorhin vor den Risikofaktoren über diese Selbstuntersuchung gesprochen, das Selbstabtasten. Wenn da ein Verdacht besteht, also so ab der Kirschkorngröße etwas gespürt wird, was da vorher nicht war. Und ich gehe zum Arzt. Wie wird die Diagnose dann klinisch überprüft und gegebenenfalls auch bestätigt?
Die Untersuchung beim Arzt besteht in einer Abtastung und dann in einer Ultraschalluntersuchung. Und mit einer Ultraschalluntersuchung kann man sehr gut das Hodengewebe beurteilen, da es normalerweise sehr gleichmäßig ist. Und wenn hier eine Vergrößerung besteht, kann man erstens abgrenzen, ist es vielleicht nur eine Zyste vom Nebenhoden ausgehend zum Beispiel, oder ist es tatsächlich etwas, was sich im Hoden gebildet hat. Wenn die Befunde klein sind, dann wäre der nächste Schritt, wenn der Verdacht besteht, dass man diagnostisch das Gewebe zunächst mal entnimmt und sich in der Schnellschnittuntersuchung idealerweise vom Pathologen aufbereiten lässt und dann während der Operation entscheidet, was zu tun ist. Wenn der Tumor größer ist, dann sieht man das auch sehr gut im Ultraschall und dann wird das im Grunde durch eine Operation durchgeführt, die dann aber ab einer gewissen Größe tatsächlich schon mit der Entfernung des Hodens einhergeht.
Wenn ein Betroffener zu Ihnen in die Klinik kommt oder zum Arzt oder zur Ärztin und hat eben diesen Verdacht, das fühlt sich anders an als vorher. Wie häufig ist es tatsächlich Hodenkrebs und wie häufig ist es etwas anderes? Wie häufig zum Beispiel dann eine Zyste, wie Sie erwähnt haben, oder auch eine Entzündung oder eben kein Hodenkrebs?
Da gibt es ehrlich gesagt nicht viele Daten zu, wie oft die Patienten sozusagen im Nachhinein dann unnütz zum Arzt gegangen sind. Letzten Endes ist es, denke ich, dann, wenn man sich unsicher ist, es gibt ja auch Varikozelen zum Beispiel, so Krampfadern, so Krampfadern, die sich am Hoden bilden können. Die haben relativ viele junge Männer auch, die sie feststellen. Dann ist es gut, wenn man diesen Befund einmal abklärt. Dann weiß man, das ist nichts Schlimmes. Das ist ein Befund, der bei mir so ist. Das ist eine kleine Normvariante. Und wenn es tatsächlich aber ein derbes Knötchen ist, was am Hoden liegt, dann muss man der Sache auf jeden Fall nachgehen. Und dann ist es auch eher so, dass das etwas ist, was man wahrscheinlich histologisch auch mal sichern muss.
Hodenkrebs wird dann bei der Diagnose in verschiedene Stadien eingeteilt. Wonach bemessen sich die?
Weil die Hoden im Embryonalstadium eben von dem hinteren Bauchbereich kommen, sind als Lymphknoten, nicht etwa Lymphknoten in der Leistengegend oder äußerlich unter der Haut betroffen, sondern in der Regel sind die Lymphknoten betroffen, die hinten im hinteren Bauchbereich an den großen Gefäßen, also an der Hauptschlagader, die durch den Körper unten zieht, dort lokalisiert als Lymphknoten. Und der Hodentumor kann auch, das macht aber seltener, auch über die Blutwege streuen. Und dann können andere Organe oder auch die Lunge oder auch sehr selten mal das Gehirn betroffen sein.
Was ist denn Ihre Erfahrung? In welchem Stadium kommen die meisten Betroffenen tatsächlich zu Ihnen? In welchen Stadien wird es sozusagen am häufigsten entdeckt?
Leider ist es so, dass die Befunde am Hoden, die wir sehen, eher schon im etwas fortgeschrittenen Stadium sind. Das heißt, da reden wir nicht über den Kirschkern, sondern da ist es eher so, dass wir darüber reden, dass es eine Größe einer Pflaume hat oder teilweise noch größer. Und vermutlich ist das behaftet mit dem Schamgefühl, aber auch mit der Angst, dass man sich der Diagnose nicht stellen möchte. Deswegen ist es schon sehr gut, eben frühzeitig das mal prüfen zu lassen, weil mit der Größe des Tumors am Hoden die Wahrscheinlichkeit einer Streuung dann auch zunimmt, bedeutet, dass sehr kleine Befunde häufig nicht gestreut haben und damit gut kurativ behandelt werden können. Und wenn es dann Größe hat, im Extremfall sieht man auch teilweise in der Klinik, wenn ein Apfel so groß der Hoden ist, dann natürlich auch das Risiko, dass es doch gestreut hat und Anschlussbehandlungen nach der Operation erforderlich sind, doch deutlich zunimmt.
Bevor wir genauer auf die Therapie eingehen, wollen wir mal darauf schauen, was es für einen jungen Mann bedeutet hat, die Diagnose Hodenkrebs zu erhalten. Sie haben eben schon die Begriffe Scham und Angst genannt. Meine Kollegin Anneke Meyer hat mit ihm gesprochen, mit Cosimo, den wir ganz am Anfang der Sendung auch schon kurz gehört haben. Er war bei seiner Diagnose 27 Jahre alt. Mittlerweile hat er die Krankheit überstanden und unterstützt andere Betroffene in der Hodenkrebs-Selbsthilfeorganisation Pate e.V. und bei der Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Hier sein Erfahrungsbericht.
Ich hatte auf Facebook mal so einen Hodenkrebs-Beitrag gesehen, dass das besonders junge Männer betrifft. Und da in meiner Familie schon ziemlich viel Krebs vorkam, war es für mich dann, okay, ich will mich auch regelmäßig abtasten. Und dann hatte ich so einen Knubbel am Hoden gespürt, wo ich mir schon gedacht habe, der sollte da eigentlich nicht sein.
Als Cosimo den Knubbel das erste Mal entdeckt, ist es Mitte März 2020, die erste Woche des ersten großen Corona-Lockdowns. Sein Hausarzt sieht ihn als Notfallpatient trotz der Kontaktbeschränkung und vermutet zunächst eine Nebenhodenentzündung. Die fachärztliche Behandlung wird durch die Pandemie stark verzögert. Die richtige Diagnose bekommt er erst im Juni.
Es war dann am Ende natürlich ein Schlag, mit 27 die Krebsdiagnose zu bekommen. Ja. Ich bin einfach nur aus der Praxis raus und das war so ein bisschen wie in einem Tunnel. Und ich hatte gedacht, ich muss jetzt erstmal diesen Arztbrief meinem Hausarzt geben. Das ist wohl wichtig, dass mein Hausarzt Bescheid weiß, dass ich jetzt Krebs habe. Also bin ich einfach zu meinem Hausarzt wieder zurückgegangen und beim Hausarzt bin ich dann in Tränen ausgebrochen.
Einen Tag später fährt er begleitet von seiner Mutter ins Krankenhaus. Dort bestätigt sich, Der rechte Hoden ist vom Krebs komplett zerstört. Cosimo selber ist wegen der Voruntersuchung beim Facharzt auf diesen Befund besser vorbereitet als die geschockten Ärzte.
Dieser Assistenzarzt, der mich dann nochmal da untersucht hat, machte dann auch die Untersuchung mit dem Ultraschall. Und als er dann auf den rechten Hoden geschaltet hat, wurde er kreidebleich und meinte nur, er muss jetzt mal den Oberarzt rufen.
Allen ist klar, jetzt muss es ganz schnell gehen.
Mittwochs war die Untersuchung bei meinem Urologen. Donnerstags bin ich ins Krankenhaus gekommen, komplett auf den Kopf gestellt worden. Dann musste ich entscheiden, ob ich Kinder haben möchte oder nicht, bevor ich dann montags dann auch schon operiert wurde.
Heute, 2,5 Jahre später, ist Cosimo über den Berg. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Krebs wiederkommt, ist nur noch sehr gering. Mit den Langzeitfolgen hat er allerdings immer noch zu tun. Die Krebsmedikamente haben eine Thrombose verursacht, die Venen im Bein dauerhaft geschädigt hat. Auch ein Auge ist durch eine Trübung in der Linse in Mitleidenschaft gezogen.
Genau, das sind alles so, ich nenne sie immer Wehwehchen, weil alles ist besser als Zettel am Zeh.
Weil der verbliebene Resthoden nicht mehr genug Testosteron produziert, bekommt er eine Ersatztherapie.
Sport ging nicht mehr, ich konnte keine 8 Stunden am Stück mehr arbeiten. Also Testosteron macht halt mehr als nur die Sexualität. Das ist wirklich für vieles zuständig im Körper und auch für die Psyche. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich in meiner Männlichkeit jetzt nach der Erkrankung gefestigter als vorher. Ist aber auch einfach, weil ich mich mehr mit diesem ganzen Thema beschäftigt hatte. Und ich für mich auch nochmal gelernt habe, also ein Mann sein heißt nicht einfach 2 Hoden haben. Was ich aber trotzdem gemacht habe, ist mir eine Prothese einsetzen lassen. Einfach für mein Gefühl, gerade beim Duschen. Und man will sich auch im Badezimmer nicht immer selbst erinnern.
Anneke Meyer hat diesen Erfahrungsbericht von Cosimo aufgezeichnet. Da steckten viele Aspekte drin. Herr Michel, über die Diagnose haben wir eben gesprochen. Schauen wir jetzt mal auf die Behandlung, auf die Therapie. Der junge Mann, von dem wir gerade gehört haben, wurde operiert und ein Hoden wurde entfernt, der betroffene Hoden. Ist das die häufigste Behandlungsart?
Ja, das ist Teil der Diagnostik, der Diagnosefindung. Häufig eben, wenn die Tumore nicht sehr klein sind, dann ist das der erste Schritt, der Therapie und Diagnostik zugleich ist. Ich finde auch, der Beitrag von Cosimo war exzellent und hat die vielen Facetten dargestellt, wie eine Erkrankung ablaufen kann. Es war jetzt eher dann der ungünstigere Weg, dass der Hoden entfernt wurde, das Gewebe untersucht wurde, dabei ein bösartiger Keimzelltumor entdeckt wurde, dann wird die Diagnostik angeschlossen. Das heißt, wir machen eine Ausbreitungsdiagnostik und schauen uns vom Hals bis zum Becken unten das Innere vom Körper an. Und wenn wir dort keinen Hinweis auf Absiedlung bekommen, dann unterteilen wir nochmal und beraten den Patienten, ob wir eine Therapie vorbeugend, mit vorbeugendem Charakter, also eine frühe Therapie machen sollten.
Also Chemotherapie oder Bestrahlung? Mhm.
Das richtet sich nach dem Grad der Ausdehnung des Tumors und es richtet sich auch danach, ob Tumorzellen in die Lymphgefäße vorgedrungen sind. Das ist bei dieser einen Gruppe der Nichtseminome ein entscheidender Parameter, dass wir dann eine Therapie empfehlen. Das unterscheidet sich jetzt wieder in die Nichtseminome und die Seminome. Bei den Nichtseminomen ist es dann eine Chemotherapie, die durchgeführt wird oder durchgeführt werden kann. Und beim Seminom kann man auch alternativ dazu eine Bestrahlung der Lymphknotenregionen durchführen in diesem klinischen Stadium 1. Mhm. Und in dem Stadium 2, wenn eben vergrößerte Lymphknoten vorhanden sind und Absiedlungen da sind, dann erfolgt in der Regel eine Chemotherapie.
Da wieder die Frage, in wie vielen Fällen muss Bestrahlung bzw. Chemotherapie angeschlossen werden? Sie haben ja vorhin gesagt, die meisten Hodenkrebsfälle tauchen dann doch leider in einem relativ weit fortgeschrittenen Stadium erst auf.
Ja, so dass tatsächlich es in bis zu 50% der Fällen eine Anschlussbehandlung erforderlich ist, weil der Tumor nicht früh genug entdeckt wurde. Aber auch in diesen Fällen, wenn man Chemotherapie hört, denkt man ja, das ist eine sehr ungünstige onkologische Situation. Auch in diesen Fällen, die ja nicht selten sind, haben wir ein Gesamtüberleben bei den Patienten mit Hodentumor von etwa 97%. Das heißt, es ist immer noch sehr, sehr günstig.
Das wäre die nächste Frage, die ich auf dem Zettel habe, die Heilungschancen, wie gut die sind. Also selbst in fortgeschrittenen Fällen, wenn man dann die passende Behandlung bekommt, sind die immer noch gut.
Sie sind, also ich würde sagen, sehr gut. Wenn es sehr ausgedehnt metastasiert hat, was sehr selten der Fall ist, also auch ins Gehirn zum Beispiel, dann geht das natürlich von der Wahrscheinlichkeit etwas runter. Aber über alles hinweg haben wir 95-97% 5 bzw. 10 Jahresüberlebensraten. Und das ist für eine Tumorerkrankung sicherlich sehr, sehr gut.
Mhm. Lass uns noch kurz auf mögliche Nebenwirkungen der Tumortherapie schauen. Im Beitrag war von einer Thrombose und Linsentrübung die Rede. Wie groß ist das Risiko solcher Nebenwirkungen? Ja, und wovon hängt das ab?
Die Chemotherapie hinterlässt ihre Folgen im Körper. Und deswegen geht man auch in dem Stadium 1 eher mit der Chemotherapie, auch mit der Anzahl der Gaben, eher etwas zurück, um zu sagen, weniger ist ausreichend und wir haben weniger Nebenwirkungen. Eine eher seltene, aber wenn sie auftritt, unangenehme Begleiterscheinung ist diese Venenthrombose, die Cosimo hier berichtet hat. Da versucht man jetzt mittlerweile mit diesen Thrombosespritzen entgegenzuwirken während der Chemotherapie, dass das nicht auftritt. Das hängt mit den Veränderungen des Blutflusses und auch mit dem Abbau von Tumorzellen im Körper zusammen. Und das ganze System, auch jetzt im Auge, was beschrieben wurde, das sind natürlich feine nervale Strukturen, die alle über Blutgefäße versorgt werden. Hier kann eine Veränderung eintreten. Die allgemeinen Veränderungen der Chemotherapie sind natürlich eine vorübergehende Schwächung des Immunsystems, Auswirkungen auf die Blutbestandteile, also auf die Blutzellen, die reduziert gebildet werden. Es kann zu Haarverlust kommen durch diese Substanzen. Die gefürchtete Übelkeit, die es gibt, die lässt sich mittlerweile sehr gut durch Gegenmedikamente in den Griff bekommen, sodass das häufig nicht das bestimmende Thema ist.
Und unser Schwerpunktthema ist heute Hodenkrebs. Als Experte dafür zugeschaltet ist Professor Maurice Stefan Michel, Direktor der Klinik für Urologie und Urochirurgie am Uniklinikum Mannheim. Sie können gerne zum Thema anrufen unter dieser Telefonnummer 00800 4464 4464. Und das hat inzwischen Herr Heine aus Ravensburg gemacht. Guten Morgen, Herr Heine.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Guten Morgen, Ihre Frage bitte.
Ja, mich würde interessieren, es ist ja leider so, dass Jungs ab dem Teenageralter, wie es angesagt ist, die Handys normal vorne in der Hosentasche tragen. Und mein Sohn ist jetzt 23, der trägt es jetzt so circa 9 Jahre immer in der Hosentasche, wie das halt alle machen. Und meistens ist ja die Marke mit dem Apfel im Logo, die angesagtesten Handys produziert. Und da sind die SAR-Werte meistens relativ hoch. Und meinem Sohn habe ich jahrelang gesagt, denk an die Strahlung, Wärmequelle ist nicht gut für die Hoden und so weiter. Aber dann wird halt gesagt, ja, der Vater, was der wieder hat. Ne? Also man wird nicht ernst genommen. Und jetzt wäre meine Frage an Professor Michel, gibt es denn heutzutage Erkenntnisse, dass man sagen kann, man hat ein erhöhtes Risiko an Hodenkrebs zu erkranken, wenn man das Handy praktisch tagsüber rund um die Uhr in der Hosentasche trägt und nicht auf Flugmodus, sondern die haben das ja ganz normal angeschaltet.
Herr Heine, vielen Dank für die Frage. Würde ich gerne weitergeben an Herrn Michel, inwieweit Handystrahlung, ich sag mal unabhängig von dem Hersteller und der Marke des Handys, zu Hodenkrebs führen kann. Gibt es dazu Studien und Erkenntnisse?
Ja, Herr Heine, das haben Sie ja sehr gut dargestellt und aufgearbeitet, auch über die mögliche Erhöhung der Temperatur. Es ist letzten Endes so, dass ein Nachweis zwischen dem Handy und der Entstehung von Hodenkrebs nicht geführt werden konnte. Das heißt, Stand heute können wir nicht sagen, dass das zu einer erhöhten Rate von Hodenkrebs führt. Theoretisch haben Sie es, denke ich, hergeleitet, aber es hat sich nicht in der Breite bestätigen lassen, dass das so ist.
Herr Heine, vielen Dank für Ihren Anruf. Uns haben auch viele Fragen per Mail erreicht. Eine Frage, die mehrfach gestellt wurde, ist diese: Kann Prostatakrebs als Spätfolge auch Hodenkrebs verursachen oder zumindest begünstigen?
Herr Michel? Nein, das sind zwei komplett unterschiedliche Krebserkrankungen. Das Prostatakarzinom tritt ja eher beim älteren Mann auf, der Hodentumor, der Hodenkrebs eher beim jüngeren Mann. Und da gibt es keine Parallelitäten.
Dann gab es auch einige Fragen zum Thema Sexualität und Hodenkrebs. Eine Frage von einem Hörer, die uns erreicht hat, ist das öftere Selbstbeherrschen bzw. das Zurückhalten, um einen Samenerguss zu unterdrücken, schädlich für die Hoden? Könnte das in irgendeiner Form mit einer Krankheit oder Hodenkrebs zusammenhängen?
Nein, gibt es auch keine Hinweise, dass das so ist.
Mhm. Wir haben eben im ersten Teil der Sendung auch noch gar nicht über dieses Thema gesprochen, wenn wir das nochmal aufgreifen. Stichwort Sexualität und Hodenkrebs. Was sind denn da mögliche Folgen, wenn tatsächlich Hodenkrebs vorliegt? Wie kann sich der auf die Sexualität auswirken?
Also üblicherweise ist es so, dass wenn beide Hoden ansonsten gesund sind und der eine dann tumortragende Hoden entfernt wird, dann ist der eine normale Hoden ausreichend, um sowohl das männliche Geschlechtshormon Testosteron in ausreichendem Umfang zu produzieren, als auch einen Kinderwunsch zu erfüllen, sodass es an dieser Stelle bei der psychischen Belastung der Krebserkrankung und der Entfernung des Hodens bleibt. Wir haben vorhin schon gehört bei dem Beitrag, man kann eine Hodenprothese auch einsetzen, damit es kosmetisch ausgeglichen ist. Wenn der zweite Hoden jedoch unterentwickelt ist, dann kann auch, wie in dem Beitrag vorhin, das so sein, dass die Fertilität und die Testosteronproduktion eingeschränkt ist. Und in diesen Fällen muss man dann entsprechend das männliche Geschlechtshormon substituieren. Gibt es unterschiedliche Wege, wie man das machen kann, mit Depotspritzen oder mit einem Gel, das aufgetragen werden kann, sodass dann aber wieder Testosteron in ausreichendem Maße zur Verfügung steht.
Mhm. Über welchen Zeitraum ist das dann nötig, das so zu machen?
Ja, eigentlich, wenn der Hoden in Ordnung ist, brauchen wir es gar nicht machen. Und wenn der Hoden ja vorgeschädigt ist, dann kann das eine Behandlung sein, die das ganze Leben lang so fortgeführt werden muss.
Mhm. Sie haben das Thema Fruchtbarkeit auch kurz angesprochen. Da nur der Hinweis im dritten Teil der Sendung, widmen wir uns dann einem eigenen Interview nochmal zu, nämlich der Kryokonservierung bei Hodenkrebs bzw. vor der Hodenkrebstherapie, also das Einfrieren von Spermien, um sozusagen auch im Fall, dass die Fruchtbarkeit nach der Therapie eingeschränkt ist, trotzdem noch Kinder bekommen zu können. Eine Frage, die ich hier auch noch habe, ist, wie hoch ist eigentlich das Risiko für einen Rückfall, für ein Rezidiv bei Hodenkrebs?
Das ist ein besonderes Thema, weshalb es sehr, sehr erforderlich ist, dass die Patienten tatsächlich auch nach einer Therapie des Hodenkarzinoms, des Hodenkrebses weiter zu ihrem behandelnden Urologen gehen, zu den regelmäßigen Kontrollen. Diese Kontrollen werden individuell festgelegt anhand des individuell vorliegenden Ausgangsbefundes und unterscheiden sich, welche Maßnahmen ergriffen werden. Eine Maßnahme ist die Blutabnahme. Es gibt verschiedene Blutwerte, die einen Hinweis auf ein Rezidiv, ein Wiederauftreten von Hodenkrebs geben können, und es sind Bilder, die gemacht werden. Hier sind wir froh, dass wir das CT vom Bauchraum ersetzen konnten, jetzt mittlerweile durch das MRT vom Bauchraum, was weniger Strahlenbelastung hat. Aber in jedem Fall ist eine Nachsorge erforderlich. Und im Rahmen dieser Nachsorge sollte auch auf jeden Fall auf den verbliebenen Hoden immer geschaut werden, mit Abtastung und mit Ultraschall, dass wir dort kein Zweitumor in dem anderen Hoden finden.
Mhm. Willkommen zum dritten Teil der Sendung, heute mit dem Schwerpunktthema Hodenkrebs. Unser Gesprächsgast ist Professor Maurice Stefan Michel, Direktor der Klinik für Urologie und Urochirurgie am Universitätsklinikum Mannheim und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Bevor wir hier Ihre Fragen weiter beantworten, widmen wir uns aber erst einem speziellen Aspekt des Themas, den wir eben schon kurz angesprochen haben. Von Hodenkrebs betroffene Männer sind oft jung und haben die Familienplanung noch nicht abgeschlossen. Bei einer Krebstherapie kann allerdings das Risiko bestehen, die Fruchtbarkeit zu verlieren. Damit Betroffene in so einem Fall trotzdem Kinder bekommen können vor der Krebsbehandlung Spermien eingefroren werden. Kryokonservierung ist der Fachbegriff dafür. Und über dieses Thema spreche ich jetzt mit Professor Jean-Pierre Alam, Direktor der Klinik für Andrologie oder Männerheilkunde am Universitätsklinikum Bonn. Guten Morgen, Herr Alam.
Guten Morgen, grüße Sie. Können Sie mich hören?
Wir können Sie gut hören.
Super.
Herr Alam, wie läuft so eine Kryokonservierung ab? Das ist ja auch ein Standardverfahren an Ihrer Klinik.
Genau, also erstmal muss man sagen, wie Sie richtigerweise erwähnt haben, dass Fertilitäts- oder potenziell fertilitätsschädigende Therapien eben berechtigen für eine Kryokonservierung. Und der onkologische Arzt ist der Erste, der quasi das Basisgespräch über die Fertilität mit dem Patienten führt und dann die Patienten zu uns überweist. Dann folgt nochmal eine Aufklärung und dann direkt die Kryokonservierung. Und das Charmante bei der Kryokonservierung ist in der Tat, dass es eben keine therapieverzögernde Maßnahme darstellt, sondern relativ simpel, schnell durchführbar ist.
Wie lange können denn Spermien in dieser eingefrorenen Form aufgehoben werden?
Theoretisch ewig und 3 Tage. Ja, das ist also nicht das Problem.
Wie gut stehen die Chancen, durch kryokonserviertes Sperma Vater zu werden?
Recht gut. Wenn man sich die Daten anschaut, gerade bei Hodentumorpatienten zum Zeitpunkt ihrer Diagnose, sind bei immerhin 65% der Betroffenen zumindest eine normale Spermiendichte vorhanden. Will heißen, es werden genug Spermien gefunden, die auch kryokonserviert werden können. Die Nutzung allerdings in Studien relativ gering, gerade mal 10% nutzen nachher das Depot. Und von denen immerhin 77% erzielen eine Schaft.
Wo sind denn Anlaufstellen sozusagen für diese Kryokonservierung? Wo kann das gemacht werden? An wen können sich junge Männer in dieser Situation wenden?
Also eigentlich die meisten onkologischen Kliniken haben direkte Ansprechpartner. Das sind Zentren, die müssen von der Bezirksregierung zertifiziert sein, gewisse Vorgaben erfüllen. Sie finden auf der Internetseite der Deutschen Gesellschaft für Andrologie ein Register, ein Online-Register mit Andrologen in ihrer Umgebung und die können Ihnen auf alle Fälle weiterhelfen. Wer ist die nächste Samenbank, sage ich mal, oder wo ist das nächste Zentrum, das für Sie in Frage kommt?
Hodenkrebs betrifft, das haben wir schon besprochen, häufig junge Männer, die unter Umständen noch gar nicht vorher über Familienplanung nachgedacht haben. Jetzt werden sie mit so einer Diagnose konfrontiert. Inwieweit sind diese Männer mit der Entscheidung für oder gegen Kryokonservierung überfordert? Welche Erfahrungen machen Sie da in der Klinik?
Sehr durchwachsen. Gerade beim Hodentumor muss man sagen, das ist eigentlich die Tumorentität, bei der die Kryokonservierung am häufigsten durchgeführt wird. Ich hoffe, der Kollege wird mir da beipflichten, den Sie im Studio haben.
Wir fragen gleich nach.
Ja. Die Urologen das auf dem Schirm haben. Ne? Man sieht so in größeren Studien, die zuletzt publiziert werden, roundabout 11%, aufgerundet 12% der Tumorpatienten mit dem Hodenkrebs nehmen diese Kryokonservierung in Anspruch. Klar, die sind natürlich mit ihrer Diagnose erstmal überfordert. Umso wichtiger ist, dass die Kolleginnen und Kollegen eben dieses Thema ansprechen und auch den Patienten über die Möglichkeit der Kryokonservierung aufklären. Wenn Sie sich mal so die Studien angucken, immerhin geben 50-70% der Männer mit einer Tumordiagnose an, dass sie später Kinder haben wollen. Und auch in dieser Kohorte sieht man, dass 77% der Männer zum Zeitpunkt ihrer Tumordiagnose kinderlos sind oder waren, muss man sagen. Und das heißt, im Umkehrschluss, diese 11,6%, was es ist, an Tumorpatienten, die sich für die Kryokonservierung entscheiden, ist sicherlich noch ausbaufähig. Und das ist aber eigentlich auch Aufgabe von uns Ärztinnen und Ärzten. Man muss auch sagen, die viele Patienten, die wir haben, die sind recht jung, noch nicht volljährig. Und das stellt natürlich immer noch ein Problem dar. Die kommen natürlich mit ihren Eltern, teilweise auch beiden Elternteilen, zu uns dann in die Sprechstunde. Ich führe dann das Aufklärungsgespräch und dann wird das Sperma gewonnen über Masturbation. Und das ist für Jugendliche dann auch noch mal eine zusätzliche Überforderung, wenn Mama und Papa vor der Tür stehen. Sodass wir das auch halt so handhaben, dass wir die Eltern dann bitten, Kaffee trinken zu gehen und dann die Jugendlichen für sich sind. Also will heißen, ist ja auch ein Problem, viele unter Tumorerkrankungen, die sind so gestresst, die können gar nicht mehr ejakulieren. Ja. Und da ist bei den Jugendlichen zu berücksichtigen, dass das auch daran liegen kann, dass Mama und Papa halt vor der Tür stehen. Also da sollte man nicht zu früh aufgeben.
Sie haben eben gesagt, die Zahl der Betroffenen, die sich eben für eine Kryokonservierung vor dem Therapiebeginn entscheiden, die sei noch ausbaufähig. Was, wenn wir es nochmal bündeln, was sind denn die wichtigsten Faktoren, mit denen man da vielleicht noch mehr Betroffene erreichen könnte?
Sicherlich eine Aufklärung, dass das, darüber haben wir gar nicht drüber gesprochen, dass das mittlerweile eine Kassenleistung ist. Das heißt, die Kosten werden von den Krankenkassen übernommen. Das war bis vor 2 Jahren noch nicht der Fall. Und ich glaube, es ist auch Aufgabe, wie gesagt, in Fortbildung, durch Fortbildungen Kolleginnen und Kollegen dazu zu bringen, eben die Patienten, die Sie ja sehen, darauf aufmerksam zu machen und auch darüber informieren, dass halt nach Beendigung der Tumorerkrankung der Zahl der Betroffenen sehr, sehr hoch ist, die eine noch einen Kinderwunsch haben. Ich glaube, dass die Betroffenen selber zum Zeitpunkt ihrer Diagnose einfach damit völlig überfordert sind. Das ist auch irgendwo nachvollziehbar.
Professor Jean-Pierre Alam vom Uniklinikum in Bonn über das Einfrieren von Spermien vor einer Hodenkrebsbehandlung. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Alam.
Natürlich.
Dankeschön nach Bonn. Danke.
Ja, tschüss.
Tschüss. Herr Michel, Sie haben zugehört, was Ihr Kollege berichtet hat. Wie sind Ihre eigenen Erfahrungen in der Klinik mit der Kryokonservierung von Spermien?
Professor Alam hat das perfekt dargestellt. Ein ganz wichtiger Schritt war tatsächlich, dass es den behandelten Ärzten gelungen ist, dass diese Konservierung als Leistung der gesetzlichen Krankenkassen verankert zu bekommen. Es ist sicherlich beim Hodentumor etwas, das ist ja eine Krebserkrankung, die eben jetzt am Hoden ist, wo Spermien gebildet werden. Damit ist der Zusammenhang für den Patienten natürlich sehr nachvollziehbar. Und der Onkologe, der den Hodentumor behandelt, ist ja der Urologe. Insofern ist es tatsächlich im Bereich der Urologie sehr verbreitet, dem Patienten das sehr ans Herz zu legen, sich darüber Gedanken zu machen und eine Kryokonservierung durchführen zu lassen. Seitdem das eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung ist, ist es bei uns so, dass wir fast 100% der Patienten haben, die bei denen eine Behandlung wegen des Hodenkrebses ansteht, die tatsächlich auch eine Kryokonservierung dann machen. Also ich glaube, hier hat sich die Situation durch die Rahmenbedingungen deutlich verbessert. Und im speziellen Fall des Hodenkrebses, da läuten natürlich alle Glocken. Ein junger Mann, der einen testikulären Tumor hat, dem empfiehlt der behandelnde Urologen natürlich eine Kryokonservierung eher, als wenn das ein Patient ist, der von anderen Fachrichtungen vielleicht behandelt wird mit einem Tumor ganz woanders, wo eine Behandlung ansteht. Gleichwohl muss man ja sagen, wenn der Gegenhoden, der verbleibt, gesund ist, also das können wir auch sehen, wie im Ultraschall aussieht, wie die Größe des Hodens ist, dass Gott sei Dank diese kryokonserviertes Material gar nicht zum Einsatz kommen muss, weil ein großer Teil der Patienten eben nach abgeschlossener Therapie auch seine Fertilität wieder erreichen werden wird. Und das ist natürlich der beste Weg, wenn es auf natürlichem Wege geht. Und dass man auf das kryokonservierte Material zugreifen muss, ist eher in seltenen Fällen der Fall.
Das war ja
ist
auch ja im Interview gerade so berichtet worden,
genau,
von Herrn Alam. Ja.
Ist dann auch natürlich mit dem Kinderwunschzentrum vergesellschaftet. Also das ist schon dann auch ein größerer Aufwand. Aber wir raten dringend jedem dazu, diese Sicherheitskonservierung eben machen zu lassen.
Was sind denn häufige Fragen oder auch Zweifel, Unsicherheiten, die in diesem Zusammenhang dann eventuell auftauchen? Was hören Sie da in der Klinik?
Es ist tatsächlich so, dass der Patient unter Schock steht. Und der Patient denkt ans Überleben und hat seinen Kopf dafür nicht frei, an die Fortpflanzung zu denken. Man sieht das eigene Leben vor den Augen und hofft, dass das alles gut geht. Und man muss hier eben sehr gut beraten und auch eben über die Heilungsaussichten mit dem Patienten sprechen und dann sagen, da gibt es noch etwas, was danach kommen wird. Und auch wenn Sie jetzt keine Kinder haben und sich im Moment vielleicht nicht vorstellen können in der jetzigen Situation, ist es ein Thema, über das Sie nach abgeschlossener Behandlung ganz anders denken werden. Und deswegen ist es sehr zu empfehlen. Also man muss sie da sehr aktiv drauf sensibilisieren, das gut erklären, Und das dauert etwas und dann kann der Patient, denke ich, darüber auch mit klarem, gutem Verstand eine gute Entscheidung treffen.
Mhm. Um das Thema Hodenkrebs und Familie bzw. Familienplanung geht es auch bei unserem nächsten Anrufer, Herr Schulz aus Kleinmachnow bei Berlin. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihr Erfahrungsbericht.
Ja, ich hatte 1994 Verdacht auf Hodenkrebs, bin zum Urologen gegangen und bin am selben Nachmittag dann operiert worden. Der eine Hoden wurde entfernt. Und bei mir hat das mit der Samenspende vor Ort nicht funktioniert. Zu Hause schon, aber nicht in der, wo der Samen dann da konserviert werden sollte. Mhm. Und ich bin dann aber Jahre später noch Vater von 3 Kindern geworden. Und möchte eigentlich allen Mut machen, das kann man überleben. Also bei mir war jetzt nicht, wie Sie vorhin und wie gesagt haben, 10 Jahre, sondern jetzt schon 30 Jahre bald her. Und ich habe übrigens auch auf einen künstlichen Hoden verzichtet. Ich bin da sehr offen mit umgegangen und habe in meinem Bekanntenkreis das eigentlich unmittelbar nach der OP eben erzählt und hatte im Krankenhaus täglich 10 bis 15 Leute, die da vorbeigekommen sind. Also in der Woche waren da ja, knapp 100 Leute, die von meiner Situation wussten. Und insofern hatte ich auch gar kein Bedürfnis mehr, irgendwie an einen künstlichen Hoden zu denken.
Mhm. Vielen Dank für diesen Erfahrungsbericht, Herr Schulz. Herr Michel, über den einen Aspekt haben wir schon gesprochen. Kinder bekommen trotz Hodenkrebstherapie. Da steckt jetzt aber doch sehr viel mehr drin. Stichwort soziales Netz. Welche Rolle spielt das auch Ihrer Erfahrung nach für Hodenkrebspatienten?
Ja, das ist ein ganz bedeutsamer Faktor. Und das sind natürlich, weil es junge Männer sind, die sind gerade zu Hause ausgezogen vor ein paar Jahren. Und vielfach zeigt sich, dass das soziale Netz vielleicht noch nicht ganz so stark ausgeprägt ist, wie es jetzt hier der Fall ist bei dem Anrufer eben. Und es doch häufig so ist, dass tatsächlich die Unterstützung vielfach aus der eigenen Familie, also Eltern und Geschwister, kommt. Natürlich, wenn Ehepartner da sind, ist das eine wichtige Form der Unterstützung. Aber es gibt leider auch in dieser Altersgruppe einige Patienten, die keine große soziale Unterstützung haben oder die nicht in Anspruch nehmen wollen, weil sie vielleicht mit denjenigen nicht so vertraut sind. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, damit gut umzugehen, sich vorher auch zu überlegen, wie weit will man sich öffnen dem Umfeld gegenüber. Wenn eine längerwährende Therapie ansteht, dann ist es natürlich etwas, was offensichtlich wird, dass eine Therapie stattfindet, auch insbesondere durch Nebenwirkungen der Chemotherapie. Und deswegen glaube ich, es ist gut, damit in seinem Freundes- und Familienkreis natürlich offen mit umzugehen. Wir haben ja auch den Bereich der Psychoonkologie in Deutschland deutlich unterstützt, sodass hier diese Patienten sehr früh auch die Möglichkeit persönlich angeboten bekommen, das in Anspruch zu nehmen. Und dann ist es häufig natürlich so, die Therapie wird gemacht, dann werden die ersten Verlaufskontrollen gemacht, Blutwerte und auch die Bildgebung und dann kommt auch das Selbstvertrauen in den eigenen Körper und in die Gesundheit wieder zurück, wenn diese Nachkontrollen eben in Ordnung sind.
Mhm.
Das, was ich eingangs sagte mit diesem 5 bis 10 Jahres Überlebensrate, 95-97%, das sind immer die Dinge, die von Medizinern erhoben worden sind. Man darf davon ausgehen, wenn das 10 Jahre lang gut gegangen ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das auch für den Rest des Lebens weiter gut geht, extremst hoch ist. Das hat gut, ja eben auch der Anrufer nochmal angesprochen.
Die Frage hat uns auch nochmal per Mail erreicht. Das bedeutet eben nicht, dass man sich nach 10 Jahren dann wieder Sorgen machen müsste.
Das sind unsere Intervalle, wo wir quasi prüfen, ob Spätrezidive einer Krebserkrankung auftreten. Und wenn die sich bis 10 Jahre danach nicht gemeldet haben, dann ist das Risiko, dass dann noch etwas kommt, sehr, sehr gering.
Mhm. Bleiben wir noch kurz beim Thema Psychoonkologie. Wie ist es denn normalerweise für Betroffene nach einer Erkrankung an Hodenkrebs wieder in den Alltag zu finden? Können da auch noch Depressionen und Ängste nach Abschluss der Therapie länger eine Rolle spielen?
Auf jeden Fall. Und wir wissen, dass die Möglichkeiten, wie man selbst damit umgeht, also auch die Resilienz, die alte Verfassung psychisch und körperlich wieder zu erlangen, braucht Zeit. Und bei einem geht es vielleicht schneller und bei jemand anders dauert das länger. Und das kann sicherlich auch Jahre dauern, bis man da wieder ganz zurückgefunden hat. Und deswegen ist es wichtig, wenn man erkennt, dass man nach der ersten Situation, dem Schock, dann den therapieassoziierten Nebenwirkungen und dann nach ein paar Monaten danach immer noch nicht wieder in seine alte Form kommt, dann sollte man in jedem Fall Hilfe suchen und auch Hilfe annehmen. Und im Idealfall sollte das auch der behandelnde Arzt erkennen und von sich aus Hilfe anbieten.
Nochmal vielen Dank an den Anrufer Herrn Schulz, auch für dieses Gesamtthema soziales Netz bei Hodenkrebserkrankung. Unser nächster Anrufer ist Herr Stampe aus Marburg. Guten Morgen, Herr Stampe.
Ja, guten Morgen.
Bei Ihnen geht es um einen möglichen Zusammenhang zwischen Bestrahlung nach Hodenkrebs und einem Herzinfarkt.
Ja, ich habe den Hodenkrebs mit etwa 30 Jahren gehabt und circa 20 Jahre später den Herzinfarkt. Hab dann einige Zeit, 2 Jahre ungefähr, immer überlegt, woher habe ich diesen Herzinfarkt? Und dann bin ich bei einem Urologen gelandet, der mir ganz klar gesagt hat, nach der entsprechenden Anamnese, ja, das ist ganz normal, nach einer Bestrahlung, nicht nur gegen Hodenkrebs, sondern allgemein Bestrahlung, tritt der Herzinfarkt eben auf.
Mhm. Herr Stampe, und, ja. Nee, schildern Sie weiter.
Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ja, im weiteren Verlauf leide ich natürlich unter dem Herzinfarkt deutlich mehr als unter dem Hodenkrebs. Den habe ich im Grunde genommen gut weggesteckt. Und 20 Jahre nach dem Herzinfarkt habe ich dann noch die Altmännerkrankheit gekriegt, also den Tumor der Prostata. Mhm.
Vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Stampe. Herr Michel, den Zusammenhang Prostatakrebs, Hodenkrebs haben wir eben schon kurz besprochen. Schauen wir erstmal auf diesen anderen möglichen Zusammenhang Hodenkrebstherapie und Herzinfarkt. Wie ist die Studienlage dazu?
Also ich meine, hier ist natürlich ein deutlicher zeitlicher Versatz und natürlich ist leider auch diese Koronarerkrankung und das Koronarsyndrom und ein Herzinfarkt zu bekommen, sind ja eine sehr häufige Erkrankung. Es gibt tatsächlich Langzeitfolgen von Strahlentherapie, aber auch von Chemotherapie, die sich erst mit weitem zeitlichen Verlauf oder auf zeitlicher Verzögerung verwirklichen. Und da ist es so, dass das tatsächlich diskutiert wird, dass durch die Bestrahlung so etwas ausgelöst werden kann. Allerdings ist es eigentlich dann eher so, dass die Frage ist, wo wurde bestrahlt und kam im Bereich des Herzens auch Strahlen Energie überhaupt an, also war das Herz im Strahlengang gelegen oder nicht? Und das ist eigentlich bei der Behandlung hier vom Patienten mit Hodenkrebs nicht der Fall. Da ist das Bestrahlungsfeld ja nicht im Lungen-Herzbereich, sondern ist ja deutlich darunter gelagert, sodass diese Herzprobleme eher auftreten, wenn man zum Beispiel einen Lungenkrebs bestrahlt hat und das Herz tatsächlich entsprechend hier im der Bestrahlungsfeld lag. Oder bei Frauen mit Brustkrebs, wo oben im Thoraxbereich bestrahlt wird, dass dort tatsächlich eine direkte Schädigung vor Ort stattfindet.
Herr Stampe, vielen Dank nochmal für den Anruf. Jetzt bleiben uns noch 4 Minuten Sendezeit. Da wollen wir nochmal auf einige Mails schauen, die uns erreicht haben. Herr Michel, ein Hörer fragt, Hodenhochstand wurde bei ihm relativ spät korrigiert, mit etwa 10 Jahren. Jetzt ist er 63 Jahre und seine Frage ist, gibt es da möglicherweise noch einen Einfluss auf das Hodenkrebsrisiko?
Also das gab es bei ihm auf jeden Fall. Mit 10 Jahren erst zu korrigieren ist tatsächlich spät. Es ist aber gut, dass es korrigiert wurde, denn die Korrektur hat dazu geführt, dass man den Hoden tasten kann und auch den Hoden besser kontrollieren kann, ob dort etwas entsteht. Mit 63 jetzt hat er sicherlich noch ein leicht erhöhtes Risiko, aber mit dem Abstand und mit dem Alter ist es jetzt nicht mehr so stark erhöht, wie das gewesen wäre, wenn das in dem jungen Alter tatsächlich sich verwirklicht hätte, dieses Risiko. Mhm. Also man kann da schon ziemlich Entwarnung geben.
In welchem Alter wird Hodenhochstand bestenfalls oder normalerweise behoben?
Am besten zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr. Mhm.
Uns hat eine Hörerin geschrieben, ihr Mann ist mit unter 30 Jahren an Hodenkrebs erkrankt und sie schreibt, lange bevor man etwas tasten konnte und die Hoden haben auch nicht geschmerzt, sind die Brustdrüsen angeschwollen und es kam zu Akne auf Brust und Oberkörper. Wie hängt das zusammen?
Das ist etwas Seltenes, wenn man einen Tumor hat, der weibliche Hormone produziert, dann kann so etwas auftreten. Das ist aber sehr, sehr selten.
In wie viel Prozent der Fälle tritt das ungefähr auf?
Das ist deutlich unter 5% der Fälle.
Und noch eine Frage, die uns per Mail erreicht hat. Hinweis auf einen neuen Marker bei der Hodenkrebsdiagnostik, den es jetzt gäbe. Was hat es damit auf sich? Wir haben eben über die Diagnostik gesprochen, ja.
Bisher an Blutmarkern haben wir ja die verschiedene traditionelle Werte, Beta, HCG, AFP und LDH. Es gibt seit wenigen Jahren ein neues Testverfahren, das verwendet MikroRNA, also genetische Information. Und dieser Test wird mittels PCR, also Polymerase-Kettenreaktion, ausgewertet. Und hierbei ist diese MikroRNA ein sehr guter Hinweis mit einer hohen Sensitivität und hohen Spezifität, ob Hodenkrebszellen im Körper vorhanden sind oder nicht. Besonders gut geeignet ist dieser Marker in einer möglichen Rezidivsituation, dass man abschätzen kann, wenn in Bildern unklar ist, ob ein Rezidiv vorliegt oder nicht, dass man damit eine weitere sehr gute Information kriegt, ob eine weiterführende Therapie erforderlich ist oder nicht. Das Problem dieser Untersuchung ist, dass es eine sehr spezielle Untersuchung ist und man nicht einfach Blut abnehmen kann und das in die Post geben kann zur Laboranalyse, sondern muss an Speziallabore herantreten, muss dort idealerweise vor Ort das Blut abnehmen lassen, damit es entsprechend ausgewertet werden kann.
Herr Michel, jetzt haben wir noch eine halbe Minute bis zum Ende der Sendung. Vielleicht noch ganz kurz die Frage, Hodenkrebs ist ja eher eine seltene Krebserkrankung, das haben wir besprochen. Sollte ich mich also in einem spezialisierten Zentrum behandeln lassen?
Die allermeisten urologischen Kliniken sind auf Hodenkrebs spezialisiert. Zusätzlich gibt es in der Urologie ein Zweitmeinungsportal oder ein Konsilportal, wo behandelnde Urologen, die Patienten mit Hodenkrebs haben, die Patienten noch einmal einem darauf spezialisierten Kollegen vorstellen können. Das nennt sich E-Konsil, ist für Urologen gedacht, die Patientendaten dort einstellen, sodass sie in der Hand von einem Facharzt für Urologie da sehr gut versorgt sind. Mhm. Wenn große Operationen anstehen, wie die Lymphknotenentfernung hinten im Bauchraum, dann sollte man darauf achten, dass ein Zentrum ist mit großer operativer Erfahrung.
Das nehmen wir als Schlusswort. Das war die Sprechstunde im Deutschlandfunk heute mit dem Schwerpunktthema Hodenkrebs. Als Experte zugeschaltet war Professor Maurice Stefan Michel vom Universitätsklinikum in Mannheim. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Michel.
Gerne.
Dankeschön. Vielen Dank, Herr Pyritz. Dankeschön. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke Ihnen fürs Zuhören und bis bald.